Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Am Anfang war das ewige Wort Gottes, Christus. Immer war er bei Gott und ihm in allem gleich. Durch ihn wurde alles geschaffen. Nichts ist ohne ihn geworden. Von ihm kommt alles Leben, und sein Leben ist das Licht für alle Menschen. Er ist das Licht, das die Finsternis durchbricht, und die Finsternis konnte dieses Licht nicht löschen.
Ich möchte vor der Predigt noch beten. Gott, die meisten von uns stehen wohl vor dem merkwürdigsten Weihnachtsfest, das wir je erlebt haben. Wir werden kein Gedrängel am Familiengottesdienst erleben mit dem Krippenspiel, keine musikalische Feier nach der Bescherung, für viele keine Verwandtenbesuche, für so einige auch ein einsames Weihnachten. Wie sollen wir dich dieses Jahr empfangen, so ganz ohne die gewohnten Formen, in denen wir das bisher getan haben? Aber wie auch immer wir deinen Geburtstag erinnern oder ihn begehen, du kommst. Ja, du bist schon längst gekommen. Und vielleicht gewinnen wir diesmal auch eine neue, eine unerwartete Perspektive auf das, was uns schon allzu vertraut war. Wir bitten dich, öffne uns die Augen und die Herzen für dein Kommen, auch in diesem Jahr. Amen. Aus tiefsten Tiefen rufe ich zu dir. Mein Herr, so hör doch mein Schreien. Lass deine Ohren doch achten auf meinen flehenden Schrei, wenn du Sünden aufbewahrtest. Du, mein Herr, wer würde bestehen? Doch bei dir ist ja Vergebung, damit man dich ehrt. Ich hoffe auf ihn. Es hofft meine Seele, auf sein Wort harre ich sehr. Meine Seele harrt auf meinen Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Harre Israel auf ihn. Ja, bei ihm ist Treue und reichlich Rettung bei ihm. Er selbst wird Israel erretten aus allen seinen Sünden. Wundert ihr euch über diesen Text? Am vierten Advent? Ich habe hier gerade den Psalm 130 gelesen und in der kirchlichen Tradition ist er seit frühester Zeit einer von 7 besonderen ausgewählten Psalmen, die sich Bußpsalmen nennen. Sie wurden von Menschen geschrieben, denen ihre Schuld vor Gott und auch vor Menschen schmerzlich und schwer bewusst geworden waren. Vielleicht hat sie dieses Schuldbewusstsein plötzlich heiß überlaufen. Vielleicht hat es sie auch schon jahrelang niedergedrückt. Jedenfalls sind sie irgendwann mit ihrer Schuld zu Gott gegangen. Sie haben ihm davon erzählt und sie haben ihm auch erzählt, wie schrecklich sie sich damit fühlen, wie diese Schuld sie belastet und wie sie diese Last nicht wieder loswerden können. Also haben sie Gott darum gebeten, sie von der Last ihrer Schuld zu befreien. Und jeder dieser Beter, jeder dieser Gedichteschreiber bezeugt es, Gott hat sie auf ihre Bitte hin von dieser Last befreit. Hier könnte ich im Grunde schon aufhören. Hier haben wir die gute Botschaft in 5, 6 Sätzen zusammengefasst. Aber dann werdet ihr euch natürlich zu Recht fragen, wir haben heute den vierten Advent, in ein paar Tagen ist Weihnachten. Hast du da nichts was Weihnachtlicheres auf Lager? Und genau das habe ich mich natürlich auch gefragt, aber dieser Psalm steht tatsächlich als Psalmtext für diesen Sonntag, den vierten Advent, in den sogenannten Perikopen. Also in dieser Textsammlung, die die evangelische Kirche für diesen Sonntag vorgesehen hat. Und ich habe schon länger überlegt, ob ich in der Predigt wirklich von diesem Text ausgehen soll, aber ich bin immer wieder dahin zurückgekommen und ich hoffe, am Ende versteht ihr ein bisschen besser, wie gut dieser Bußpsalm doch zum vierten Advent passt. Da sitzt also einer in der Tiefe und schreit. Er schreit um Hilfe. Ich denke mal, jeder füllt dieses Bild der Tiefe mit den eigenen Vorstellungen. Vielleicht mit dem Grund einer tiefen Zisterne oder eines Brunnens oder mit dem Boden eines Kohlenschachtes. Also an dieser Stelle schöne Grüße ins Ruhrgebiet, falls von da aus jemand zuguckt. Vielleicht denken so die Hardcore-Wanderer hier auch an eine tiefe Felsspalte im Hochgebirge oder irgendjemand denkt an die Tiefen von Moria. Im Alten Testament werden jedenfalls diese Tiefen oft als Meerestiefen bezeichnet. Sie werden so beschrieben, dass ein Mensch in diesen Wogen hilflos untergeht, dass die Schlingpflanzen am Boden ihn festhalten und dass er in dem Schlamm in der Meerestiefe unrettbar versinkt. Aus solch einer Tiefe hat Gott den Propheten Jona gerettet. Und noch im Bauch des Fisches singt Jona seinem Gott ein Loblied dafür. Aber wie ist nun dieser arme Mensch unseres 130. Psalms dort hineingeraten, in diese schreckliche Tiefe? Zunächst hören wir ihn einfach nur um Hilfe schreien. Und er ist so weit unten, dass sogar sein Gott unendlich weit von ihm entfernt scheint. Unerreichbar fern. Ich denke mal, einige von uns kennen das, dass gerade in den dunkelsten Stunden unseres Lebens Gott weiter entfernt von uns scheint als je zuvor. Aber das hält den Psalmdichter nicht davon ab, zu ihm zu schreien. Gott, höre mich doch! Gott, zeig mir, dass du mich hörst. Rede mit mir. Lass mich dein Wort hören. Versprich mir, dass du mich rettest. Stille. Er lauscht. Kein Wort kommt von oben. Und immer deutlicher wird ihm bewusst, wie prekär seine Lage wirklich ist. Welches Recht hat er schon darauf, dass Gott ihn hört? Es war ja seine eigene Schuld, die in diese Tiefe gestürzt hat. Seine konkrete Schuld kennen wir nicht, aber wir alle kennen das Bewusstsein, schuldig geworden zu sein. Vielleicht haben wir absichtlich und mit vollem Bewusstsein einem Menschen geschadet, ihn hintergangen oder verletzt, um uns einen Vorteil zu verschaffen. Die meisten unserer Handlungen, durch die wir an anderen Menschen schuldig werden, haben wir aber wahrscheinlich so gar nicht gewollt. Oft sind es unbewusste Prägungen oder das falsche Vorbild anderer Menschen, die uns zu solchen schuldhaften Taten verleiten. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir es uns eingestehen. Wir können es auch beim besten Willen nicht vermeiden, schuldig zu werden. Das beginnt auf der individuellen Ebene, im Freundeskreis, in der Familie, am Arbeitsplatz. Ich überlasse es euch, die Details auszufüllen. Das liegt ja bei jedem anders. Das geht weiter über die nachbarschaftliche, die gesellschaftliche Ebene. Das erstreckt sich bis in die globalen, in die wirtschaftlichen, in die ökologischen Zusammenhänge. Wir alle, die wir hier sitzen, leben allein deshalb, weil wir in diesem westlichen Wirtschaftssystem leben, schuldhaft auf Kosten der Menschen armerer Länder. Wir kommen da nicht raus. Wir können dieser Schuld nicht entkommen. Jeder Mensch ist unauflöslich verstrickt in dieses Netz, diese dynamische Entwicklung von sündigen Mechanismen, aus denen wir nicht aussteigen können. Jeder Mensch ist in seiner ganz persönlichen Lebensgeschichte immer ein Opfer der Schuld anderer und er wird an anderen schuldig. Und diese Dynamik treibt die Welt und das sehen wir in diesem Jahr besonders deutlich auf verschiedenen Ebenen, immer tiefer in Prozesse und Situationen hinein, die Leben auf allen Ebenen vernichten. Wenn wir ehrlich sind, stehen wir gerade kurzfristig und langfristig global vor düsteren Aussichten für unzählige einzelne menschliche Schicksale und für die gesamte Welt. Wenn Gott nun den einzelnen Menschen und die gesamte Menschheit ihren Wegen und Abwegen einfach überlassen würde, wo kämen wir dann hin? Wenn Gott Sünden aufrechnen würde, wer könnte vor ihm bestehen? Sorry, das ist wenig weihnachtlich, ich weiß. Das ist so wenig weihnachtlich, wie es in so vielen Gegenden der Welt aktuell aussieht. Überall dort, ob im Nachbarhaus oder in Moria oder noch weiter weg an irgendwelchen Ecken der Erde, wo das schuldhafte Handeln einzelner Menschen oder auch einfach der Systeme unzählige Menschen in schwarze Tiefen stürzt, die kein Tannenbaum mehr erhält. Und ich verkneife mir die Konkretionen jetzt, die weiteren, sie schreien ja laut genug, wenn wir nur hinhören. Aber dann, wie weihnachtlich sind die nächsten Worte des Psalms? Bei dir ist ja Vergebung. Aus irgendeinem Grund ist sich der Psalmdichter trotz der Stille von oben auf einmal ganz sicher, dass sein Gott ein erlösendes, ein rettendes Wort sprechen wird. Und auf dieses Wort wartet er, voller Sehnsucht, voller ungeduldiger Hoffnung. Und ich glaube, selten konnten wir ein solch sehnsüchtiges Warten auf Erlösung so gut nachvollziehen wie in diesem Jahr. Der Dichter des Psalms beschreibt diese Intensität des Wartens mit dem Bild eines einsamen Wächters auf der Stadtmauer, der seine Augen nicht vom östlichen Horizont losreißen kann, weil er den ersten leisen Widerschein der aufgehenden Sonne nicht verpassen will. Detlef Katzwinkel hat das am letzten Sonntag ja schon angesprochen, dieses sehnsüchtige Warten auf Rettung. So sehnsüchtig und intensiv, wie ein Wächter auf den Morgen wartet. Und wie dieser Nachtwächter, so weiß auch der Psalmdichter, die Sonne wird unweigerlich aufgehen. Auch wenn das Warten noch so lange dauert, nichts und niemand, keine Macht der Welt und der dunklen Seite kann die Sonne daran hindern, aufzugehen. Genauso kann nichts und niemand, kann keine fremde Macht und auch nicht die eigene Schuld Gott daran hindern, das erlösende Wort zu sprechen. Das erlösende Wort, das den Psalmdichter aus seiner Tiefe rettet und ihn von der erdrückenden Schuld befreit. Und dieses Wissen, diese plötzliche Erkenntnis, diese Gewissheit, dass Gott barmherzig ist und dass er vergeben wird, die kann er jetzt nicht mehr für sich behalten. Noch aus seinem Gefängnis, noch aus dieser finsteren Tiefe schallt seine Stimme herauf. Israel, hör mir zu. Harre auf Gott, ihr Gottesleute, wartet auf sein Wort. Setzt eure ganze Hoffnung auf ihn. Er ist euch treu. Er wird euch retten, egal in welche Tiefen euch die Sündenmächte geworfen haben. Und dieser ermutigende Ruf des Psalmdichters an Israel wird in der Weihnachtsgeschichte aufgegriffen. Die Story kennt ihr. Maria wird vor ihrer Heirat schwanger und Josef, ihr Verlobter, will sie still und heimlich aus der Verlobung entlassen. Da erscheint ihm ein Engel und er sagt, Maria wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Dieser letzte Halbsatz zitiert den letzten Satz unseres Psalms, ihr seht es. Der Engel sagt also zu Josef, das, was Gott euch schon so lange, schon jahrhundertelang verheißen hat, wird jetzt endlich wahr. Sein Versprechen, euch aus den Fesseln der Sünde zu retten, euch von der... Oh, da ist Weihnachten zu Boden gegangen. Sein Versprechen, euch aus den Fesseln der Sünde zu retten, euch von den lähmenden, den zerstörerischen Auswirkungen der Todesmächte zu befreien. Dieses Versprechen erfüllt sich jetzt in Jesus, dem Sohn deiner Braut Maria. Wie genau Jesus diese Rettung dann zustande bringt, das erzählt die Ostergeschichte. Und einige Jahrzehnte nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus greift der Evangelist Johannes den Psalm 130 auch noch einmal auf. Wenn er nämlich seine Jesus-Biografie einleitet mit den Worten, die Ruth uns eben gelesen hat. Ich habe jetzt noch ein bisschen die Lutherbibel hier, da kommt es noch ein bisschen deutlicher raus. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann geht es ein paar Verse weiter noch so. Das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Dieses erlösende Wort, auf das der Psalmdichter so sehnsüchtig gewartet hat und ganz Israel mit ihm, das haben wir gehört. Gott hat uns sein erlösendes Wort zugesprochen. Und er hat es uns nicht nur zugesprochen, das Wort ist leibhaftig gekommen, in Fleisch und Blut, in einem Kind, im Sohn der Maria aus Nazareth geboren in Bethlehem. Der Name Jesus bedeutet wörtlich übersetzt Rettung. Er ist das Wort, das uns aus den Tiefen der Schuld rettet. Wer sich ihm anvertraut, den befreit er aus diesen hoffnungslosen Verstrickungen, in diese ganzen Verhältnisse der sündigen Mächte, in die Schuld, in das Geschädigtwerden, in das Schuldigwerden. Und wer sich ihm anvertraut, den befähigt er auch, so wie der Psalmdichter es tut, seine Mitmenschen zu ermutigen, dass auch sie die Hoffnung nicht aufgeben, sondern bei Gott Rettung suchen. Wenn ich mich jetzt allerdings so umschaue hier in der Welt, dann hat die sich, seit dieses Wort in die Welt gekommen ist, nicht so grundlegend verändert. Die Reichen leben immer noch auf Kosten der Armen. Kriege zerstören immer noch die Lebensgrundlagen unzähliger Menschen. Noch immer geschieht Gewalt in den Familien, am Arbeitsplatz, in allen möglichen Konstellationen. Und noch immer werde auch ich schuldig an meinen Nächsten, und auch an den Fernen, mit denen mein Leben über so unzählige Stränge oft so unheilvoll verknüpft ist. War dieses rettende Wort jetzt doch nur ein leeres Versprechen? Oder gilt es vielleicht nur der Seele, die jetzt nach ihrem Tod in den Himmel kommt und diese Welt hier, die kann mir egal sein? Ist das die versprochene Rettung? Das Volk Israel zur Zeit Jesu und auch die ersten Jesus-Anhänger waren fest davon überzeugt, dass das rettende Wort bald wiederkommen würde. Und sie stellten es sich so vor, als würde ein mächtiger Weltenherrscher erscheinen, so als König mit Kriegsross und Schwert, da haben wir Bilder in der Offenbarung zum Beispiel. Er würde die Gewalttäter des Bösen vernichten und den Armen und den Schwachen zu ihrem Recht und zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen. Das ist so nicht geschehen. Was aber geschehen ist, sind unzählige Befreiungen, die Menschen erleben, wenn sie begreifen, meine Schuld ist von mir genommen. Ich werde sie nicht abbezahlen müssen. Ich werde sie nicht irgendwie wieder gut machen müssen. Das wäre ja auch völlig unmöglich. Aber jetzt kann ich aufatmen. Jetzt kann ich den Kopf wieder heben. Ich werde frei von dieser lähmenden Sorge um meine Zukunft, um meine irdische Zukunft und um meine ewige. Und so kann ich wieder in Bewegung kommen. Ich kann mich meinem Nächsten zuwenden. Ich kann vielleicht auch ein bisschen zu seiner Rettung beitragen, indem ich ihm von dieser Befreiung erzähle, die durch das Wort, die durch Jesus möglich ist. Indem ich mich konkret dafür einsetze, dass Befreiung auf allen Ebenen geschieht. Sozial, politisch, ökologisch. Indem ich Versöhnung suche, indem ich andere zur Versöhnung führe. Dieses Wort, Jesus, die Rettung, rettet aus der Schuld aus der Tiefe der Schuld und es setzt frei, sich für die Befreiung anderer einzusetzen. Ja, es geht um die Seele und nein, es geht nicht nur um unsere Seele, denn wenn sie von der Schuld befreit ist, wird der ganze Mensch frei und dann kann sich diese Freiheit auch ganz konkret auf vielen Ebenen in der Welt verwirklichen. Wir leben also immer noch in einer Zwischenzeit. Der Psalmdichter wartete auf das Wort. Sehnsüchtig hielt er nach dem ersten Schimmer des Morgens Ausschau. Wir können heute schon sehen, wie das Licht aufgeht. Auch das hat Detlef Katzwinkel am letzten Sonntag schon ausgeführt. Und ich will das an einem kleinen Erlebnis von mir mal illustrieren. Ich war da auf einer Freizeit auf dem Forgenhof. Das ist das Gästehaus der Freien Evangelischen Gemeinden. Das liegt wunderschön am Rand der Alpen, über dem Forgensee, gegenüber von Schloss Neuschwanstein. Und an einem Morgen war ich schon vor Sonnenaufgang wach, bis zum Frühstück war es noch Zeit und da beschloss ich dann, die Sonne draußen auf der Wiese zu erwarten. Ich suchte mir also einen Platz mit freier Sicht nach Osten und der Himmel wurde heller und heller und heller, aber die ersten richtigen Sonnenstrahlen, die ließen einfach auf sich warten. Und sie ließen auf sich warten und warten und die Sonne selbst wollte aber einfach nicht über den Horizont steigen. Hinter mir konnte ich schon die Strahlen auf den Berggipfeln sehen. Aber über meinen Horizont kam und kam sie einfach nicht. Und schließlich waren meine Schuhe durchnässt und mir war eiskalt und es wurde Zeit fürs Frühstück. Und weil ich den Vormittag nicht hungrig verbringen wollte, musste ich das Warten aufgeben. So ungefähr stelle ich mir diese Zwischenzeit vor, in der wir jetzt leben. An Weihnachten, seit Weihnachten, erhellt sich dieser Horizont. Das Licht wird sichtbar. Dieses Licht, an dem deutlich wird, der Tag ist angebrochen, die Nacht ist vorbei und die Rettung ist geschehen. Aber noch ist die Sonne eben nicht völlig aufgegangen. Sie wirft ihre Strahlen voraus. Und das, was an Weihnachten in Bewegung gesetzt wurde, das wird auch zur Vollendung kommen. Bis dahin warten wir darauf, dass dieses Wort von der Rettung, dass Jesus selbst wiederkommt. Bis dahin können wir hier und jetzt schon Befreiung von unserer Schuld und Befreiung von den Zwängen des Bösen erleben. Wir müssen diesen lebensverachtenden Strategien nicht mehr folgen. Und bis dahin warten wir wie der Psalmdichter darauf, dass Gott die versprochene und die begonnene Rettung völlig vollends wahr macht. Wir warten auf die verheißene Welt, in der es kein Leid, keinen Schmerz, kein Geschrei mehr geben wird. Aber dass wir auf diese Welt mit Zuversicht warten können, das liegt an Weihnachten. Das liegt am Kind in der Krippe. Weil dieses rettende Wort Fleisch wurde, wissen wir, wir sind schon befreit. Wir sind freigesetzt, um andere zu befreien. Und eines Tages wird diese Befreiung auch auf allen Ebenen des Lebens Wirklichkeit werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein behütetes und ein gesegnetes Weihnachtsfest. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.